Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 30. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Als ich am Ende der letzten Episode Professor Ehlers fragte, ob er mir vielleicht einen Tipp für einen nächsten Gesprächspartner geben könnte, sagte er ohne zu zögern, frag doch mal Professor Strauß von den Wirtschaftswissenschaften. Professor Strauß hat dort seit etwa einem Jahr den Dr. Werner Jeckstedt Stiftungslehrstuhl für Controlling und Unternehmenssteuerung inne. Ich habe ihn angefragt und er hat sofort zugesagt, mit mir auch so einen Interviewspaziergang um die Uni herum zu machen. Den hören wir uns gleich an. Ich wünsche viel Vergnügen und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Es ist Montag, der 20. April 2015 und wir haben strahlendes Frühlingswetter. Guter Grund, mal wieder eine Runde um die Universität zu drehen. Und diesmal bin ich verabredet mit Professor Erik Strauß, der läuft neben mir. Hallo Herr Strauß, willkommen auf der Tonspur.
Vielen Dank.
Sie sind Professor am, jetzt muss ich mal genau gucken, Dr. Werner Jeckstedt Stiftungslehrstuhl für Controlling und Unternehmenssteuerung im Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung und Corporate Governance.
Jein.
Das ist schon falsch. Fängt schon gut an. Ja. So, was ist falsch?
Der erste Teil ist richtig. Am Reinhard-Mohn-Institut oder im Reinhard-Mohn-Institut, es gibt eine lose Kooperation, aber mein Hauptsponsor ist der Dr. Werner Jeckstedt Stiftung. Und Reinhard-Mohn ist mehr ein, ja, wie gesagt, eine Kooperation, weil ich mit Michel Morner inhaltliche Verknüpfungspunkte habe.
Die das RMI, das Reinhard-Mohn-Institut leitet.
Genau.
Ne? Genau. Ich habe noch eine Ungereimtheit oder was heißt, eine Frage mal gleich zum Namen. Also Ihr Stiftungslehrstuhl für Controlling und Unternehmenssteuerung habe ich auch gefunden. Lehrstuhl für Controlling und Unternehmensrechnung und Lehrstuhl für Controlling und Rechnungswesen. Was ist es denn jetzt von den dreien?
Das allererste, was Sie gesagt haben, der erste Teil war richtig.
Das ist richtig, gut.
Unternehmensrechnung war es mal, so war er ausgeschrieben. Da meine inhaltliche Fokussierung aber eher Richtung Unternehmenssteuerung geht, gab es eine Denomination Mitte des Jahres.
Also gut, also meinst du eine Umbenennung?
Umbenennung, genau. Umbenennung,
die Denomination klingt natürlich schöner, muss ich sagen. Ja. Ich stolper jetzt so ein bisschen über den Begriff Governance. Immer wenn der auftaucht, dann muss ich an Gouvernante denken. Ja. An Heidi, an die Frau Rottenmeier, die da so böse ist. Und ich muss mich immer zwingen, jetzt nicht was Negatives damit zu verbinden, sondern eher was Positives. Und habe mir also auch in der Vorbereitung gedacht, ist das denn womöglich komplett was anderes, musste aber dann feststellen, dass sowohl Governance als auch die Gouvernante vom lateinischen Gubernare kommen und lenken oder leiten heißen.
Ja, richtig.
Insofern ist das gar nicht so ganz falsch, was ich gedacht habe.
Ja.
Aber Sie verstehen da wahrscheinlich was Positives drunter.
Ja, Unternehmensleitung kann man schon als positiv erachten, weil ich meine, wenn Organisationen sind ja lebende Netzwerke von beteiligten Personen und wenn da ein bisschen Ordnung drin herrscht, kann das durchaus von Vorteil sein. So ähnlich wie das beim Kindergarten ist, Kinder ohne Aufsicht würde auch wahrscheinlich nur bestimmte Zeit lang gut gehen.
Mhm.
Und genau das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Gewisse Strukturen braucht man einfach, um das Zusammenarbeiten zu erleichtern. Ja, und Governance-Strukturen zählen halt dazu. Also Unternehmensleitungsstrukturen kann man ja auch klarer sagen.
Unternehmensleitungsstrukturen, ja. Also ich habe hier mal den Begriff Governance nochmal in der Wikipedia nachgeschlagen. Steuerungs- und Regelungssystem im Sinn von Strukturen einer politisch-gesellschaftlichen Einheit, die eben auch eine Firma sein könnte. Na, passt ja.
Wunderbar.
Genau. Wird aber oft unscharf verwendet. Also der Hinweis ist auch gegeben. Da wird so ein bisschen alles drunter subsumiert.
Das machen wir in der Wissenschaft gerne so.
nein, Wissenschaft ist präzise, immer präzise.
Ah, in den Sozialwissenschaften würde ich das mal dahingestellt lassen. Okay. Und da ja die Betriebswirtschaftslehre durchaus zu den Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften zählt, ist da die Präzision so eine Sache. Okay. Leider.
Kommen wir vielleicht, bevor wir jetzt in das Thema, also in das Forschungsthema sozusagen einsteigen, noch ein bisschen zu Ihrer Person.
Ja.
Ich habe nachgelesen, Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert auch, also kommen sozusagen aus der Ecke sowieso, an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Bayern.
Richtig.
Da ist jetzt sofort die Frage, sind Sie eher ein Nordlicht oder ein Kind der Berge? Wo kommen Sie denn so
weder
her?
Weder noch, ich komme genau aus der Mitte, aus Kassel eigentlich.
Aha.
Also genau, das ist eine der am zentralsten gelegenen Städte in Deutschland. Mhm. Insofern kann ich sagen, aus der Mitte. Und nachdem ich ein Abitur in Hessen gemacht habe, dachte ich mir, ich mache was Vernünftiges, ich gehe studieren nach Bayern.
Man hat sie angenommen, immerhin.
Ja, richtig. Ich war auch sehr froh über diesen Schritt. Das war ja auch schon eine sehr kleine Universität.
Eichstätt um Ingolstadt bei.
Ja.
Hat das mit dem Katholischen irgendein Bewandtnis?
Also die wird gefördert von der Katholischen Universität, ist aber konfessionsfrei. Also ich bin selber kein Katholik, beispielsweise. hat den angenehmen Vorteil, dass die Studienbeiträge damals noch 34 Euro im Semester waren und man trotzdem ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 11 hatte zu meinen Zeiten.
Oh,
boah. Und das war ähnlich wie hier jetzt in Mittenherdecke. Die 34 Euro sind vielleicht nicht ganz vergleichbar.
Ja, und auch nicht die Steuergelder von den Kirchen. Naja, genau. Gut, okay, ja. Ein anderes Thema.
Ja. Das war der große Vorteil. Das war eine oder ist eine sehr gute Institution und hat mir persönlich einen guten Schritt in die akademische Welt ermöglicht.
Warum haben Sie sich für Wirtschaftswissenschaften interessiert?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so wie viele Studierende, ganz klassisch, man hat irgendwie mal so Filme gesehen, so Wirtschaft und Aktien war ganz toll. Und dann, ich fand Mathematik immer ganz gut in der Schule, ja, aber auch nicht so schlechte Mathematik und habe mich damit näher auseinandergesetzt, hatte mir auch mal die Naturwissenschaften angesehen. Und dann war eigentlich der Punkt, wo ich mich gefragt habe, was möchte ich mein Leben lang machen? Möchte ich Menschen behandeln? Möchte ich irgendwie versuchen, Verträge auszuhandeln in globalen Unternehmen? Und da hat mich das Zweite eher gereizt. Jetzt fragen sich natürlich, okay, jetzt sind sie an der Uni mit Herdecke. Also Präferenzen ändern sich, ja. Und nachher ging es irgendwann Richtung Wissenschaft. Aber WWL war mal aus dieser klassischen Intention.
Ich glaube, Sie haben relativ frühzeitig auf die akademische Karriere geschielt, oder? Sie haben während des Studiums schon Ihre Promotion vorangetrieben. Gut, das passiert nicht ganz so selten, aber Sie haben während der Promotion auch schon die Habilitation vorangetrieben. Ja. Also das ist jetzt wirklich dann beschleunigter Beschleunigungsfahrt.
Ja, das ist richtig. Ich hatte das große Glück, an einen Lehrstuhl damals zu kommen, von Jürgen Weber noch an der WAU, was nachher umgewandelt worden ist zum Institut für Controlling Management, mit Utz Schäffer zusammen. Und ja, ich hatte für mich immer gesagt, ich schließe zumindest nicht aus, weiterzumachen. Ja. Ich glaube, es wäre etwas zu optimistisch gewesen zu sagen, ja, ich möchte gerne Professor werden. Das war dann doch nicht ganz meine Intention, aber ich habe es zumindest nie ausgeschlossen und für mich schnell festgestellt im Rahmen der Promotion, dass aufgrund einer sehr tollen Unterstützung an der WAU ich auch sehr stark ins internationale Spiel mit reingucken durfte, also mal ein bisschen Luft schnuppern bei den großen Jungs. Und das fand ich ganz spannend. Und es ist sehr anders. Und als Student kriegt man das nicht so richtig mit, was eigentlich ein Professor macht. Man sieht ihn im Hörsaal. Ich unterrichte äußerst gerne, ja, aber das ist nur ein Bruchteil meiner Arbeitszeit.
Mhm.
Und der andere Teil ist halt meine Forschungstätigkeit. Ja, und die wird determiniert natürlich von meinen Forschungsprojekten, aber gleichzeitig auch von Konferenzen, wo man dann seine Forschung vorträgt vor internationalen Kollegen. Also ich bin beispielsweise dieses Jahr noch in Athen, Irland, Vancouver, in Kanada und nochmal in China. Und das so bis September.
Du bist ja gut unterwegs.
Ja, und das ist ein ruhigeres Jahr.
Obwohl letztens waren ja Leute von Koblenz, also Wallender und Innsbruck hier.
Ja.
Das sind etwas näher, ne? Aber da haben sie dann auch sozusagen regionale Arbeitsgruppen, Kontakte.
Ja, genau.
Sowas.
Von Wallender ist noch von meiner vorherigen Arbeitsstätte.
Mhm.
Und Innsbruck, das ist ein ehemaliger Doktorand an der WHU, einer der ersten, die ich damals schon mit betreut hatte. Der Kollege Dr. Lukas Goretzky, sehr guter Freund und ein fantastischer Nachwuchsforscher, mit dem ich immer noch gemeinsame Projekte zusammen mache.
Ihre Promotion hatte den Titel The Emerge of Management Control Systems, a Governance Perspective.
Ja.
Die Emergenz steckt ja da drin. Also das ist ja immer so ein Wort dafür, wenn Dinge quasi aus sich selbst heraus entstehen.
Mhm.
Also nicht unbedingt gezielt eingesetzt werden, sondern ja, es passiert und man verhindert es nicht.
Ja.
Ist das, ja, warum passiert Controlling sozusagen von sich aus sich heraus?
Ja, es wird schon ein bisschen beeinflusst. Also es ging darum, etwas praxisnäher formuliert, um die Professionalisierung von Startups. Ich habe damals im Rahmen meiner Promotion 20 Startups, junge Wachstumsunternehmen untersucht, die schon eine gewisse Größe hatten, also so 20 Mitarbeiter ungefähr.
Mhm.
Und da hat man dann festgestellt, dass irgendwann diese typische Startup-Atmosphäre, jeder kennt jeden und man sitzt zusammen bei einer Pizza bis abends und diskutiert die Probleme, nicht mehr so ganz funktioniert. Bei 20 Mitarbeitern stößt man so an Grenzen und man sagt, okay, so ein paar Strukturen wären nicht schlecht. Und das habe ich mir da genauer angeschaut und da dann auch festgestellt, dass viele der Strukturen tatsächlich so von unten heraus getrieben werden. Also die Mitarbeiter haben auch teilweise ein eigenes Verlangen. Es wird nicht so sehr von dem Besitzer des Unternehmens vorgegeben, sondern wie gesagt, Mitarbeiter wollen das Ganze. Ja, und das ist ein interessanter Wechsel, weil normalerweise beim Startup, was man so findet, ja, keine Strukturen, alles ist im Fluss, dynamisch, viel Bewegung, ja. So auch Anarchie in fast Anarchiestrukturen. Und das ändert sich irgendwann, selbst bei den Gründern selbst.
Mhm.
Ja. Und das ist ein entscheidender Punkt, wo über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen, die sich in dieser Phase befinden, entschieden wird. Weil wenn man es nicht schafft, Strukturen einzuführen, hemmt man damit die Skalierbarkeit, also das mögliche Wachstum mit gleichen Strukturen, was für die Unternehmen wichtig ist. Also ein Facebook wäre nicht so groß, wenn das nicht gewisse skalierbare Strukturen gehabt hätte. Mhm. Wie Serverstrukturen. Es geht nicht nur ums Controlling, sondern auch, dass ich dran denke, dass ich gewisse Serverstrukturen vorhalten muss. Und damit habe ich mich beschäftigt. Das Thema begleitet mich bis heute. Also ich bin ja im Beirat auch vom Entrepreneurship-Zentrum Witten. Einer der Gründe ist meine Praxiserfahrung sozusagen durch die Promotion. Und ich bin auch momentan in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die haben also mein kürzlich erschienenes Buch, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, im Februar rausgekommen.
Ne? Genau.
Na, wo ist es? Ich habe mir doch einen Hinweis gemacht. Ja. Praxishandbuch Startup Management von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen.
Ne? Genau.
Weiler Verlag, falls es jemand nachschauen möchte.
Das würde mich freuen. Danke für die Werbung.
Gerne.
Werbung. Ja, das ist empfohlen jetzt vom Bundesministerium für kritische Wachstumsschwellen. Und wir planen momentan auch darauf.
Bundesministerium für kritische Wachstumsschwellen?
Nein, ein Bundesministerium.
Ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt also sehr, sehr speziell. Ja. Aber wer weiß, genau. Wenn das Bedeutung hat.
Nein, das Bundesministerium für Wirtschaft macht das dann in Energie. Okay. Die haben einen bestimmten Teil ihrer Existenzgründerportals, widmet sich dem Thema kritische Wachstumsschwellen. Und da ist jetzt dieses Buch sozusagen Referenz und wir planen auch gerade nächstes Jahr noch eine Konferenz darüber. Das ist so alles erwachsen aus meiner Promotion. Also man sieht gute Forschung, weil die auch publiziert worden ist in internationalen Journals, muss Praxis-Impact nicht ausschließen.
Sie waren ja während dieser Promotion auch Geschäftsführer,
ja.
Also richtig praktisch tätig,
ja.
Also ja, jetzt natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise, ja. Also wirtschaftsorientiert, naja, gewinnorientiert, sagen wir es mal so. Ah, ist egal. Alles, ja. Was ich sage, ist jetzt falsch. Wurscht. Sie waren Geschäftsführer des Centers for Controlling and Management.
Ja.
Was genau hat das denn gemacht? Hat das auch sowas gemacht? Haben Sie im Rahmen dieser Geschäftsführertätigkeit diese Startup-Analysen gemacht?
Nein, das war parallel. Also
okay.
Man arbeitet gerne viel in der Zeit. Ja, Promotionszeit hat auch viel mit noch Qualifikation zu tun. Und nein, ich war dort Geschäftsführer. Wir haben Benchmarking-Studien mit primär DAX 30 Unternehmen gemacht.
Benchmarking müsste man vielleicht einmal
Studien,
erklären, was das sein soll.
Genau,
vergleichende. Also was leistet das DAX-Unternehmen, was leistet das andere?
Zu speziellen Themen. Also wir haben uns immer Themen des Controllings angeguckt. Beispielsweise, wie sieht das Berichtswesen im Unternehmen A aus, Unternehmen B, Unternehmen C? Ja, wie umfänglich sind die Berichte? Welche Themen werden berichtet? Wie häufig werden Berichte aktualisiert? Und haben da, wie gesagt, Vergleiche gezogen, um eventuell Lerneffekte zu fördern, interessante, ganz unkonventionelle Ansätze in den DAX-Unternehmen zu finden und, wie gesagt, ein gegenseitiges Lernen zu ermöglichen innerhalb dieser Partnerunternehmen. Und das war eine sehr spannende Aufgabe, weil die Ansprechpartner von uns waren eigentlich immer die Konzern-Controlling-Leiter von den DAX-30-Firmen, primär DAX-30-Firmen. Ja, und das ein oder andere Mal hat sich da durchaus auch mal ein Finanzvorstand so von Henkel oder so verirrt zu diesen Arbeitskreissitzungen. Das war schon ganz spannend, weil ich war damals, wie alt war ich denn, 27 oder so? Das war für mich schon eine ganz spannende Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen, also wenn man dann mit den großen Größen zusammenkommt. Ja. Das sieht man ja hier auch, wenn Unternehmerkongress ist beispielsweise. Ja. Also einer der beliebtesten Jobs ist ja der Fahrdienst,
ja.
Weil man dann mal so 30 Minuten mit einer Wirtschaftsgröße in einem Auto sitzt und vielleicht auch mal das eine oder andere interessante Gespräch führen kann.
Mhm. Zumal Auto ein geschützter Raum ist und die Leute sehr gerne sehr viel erzählen, nicht wie bei der Taxifahrt.
Ja, das kann natürlich gut sein, ja. Genau. Das Gefühl, einen geschlossenen Raum zu haben, was wir jetzt gerade nicht haben, wir können uns alle zuhören, was aber keiner tut offenbar. Ist ja gut so. So, wir haben die anderthalbte Runde rum, ja. Wir gehen schon wieder ordentlich zügig hier, sehr schön. Sie waren auch in Barcelona, ja. Also in Spanien, am IESE oder IESE Business School, IESE, was auch immer das genau mal heißen mag. Was haben Sie da gemacht?
Ich war eingeladen worden von einem Kollegen, Antonio Davila, als Gastprofessor oder Gastforscher eine Zeit lang dort zu sein. Die anderen habe ich natürlich gerne angenommen, wer sagt schon Nein zu Barcelona.
Ach, ja.
Und habe dort an diesem Thema auch gearbeitet. Der Tony Davila hat auch über Professionalisierung von Startups geforscht, zusammen mit dem George Foster aus Stanford. Und wir haben da zusammen einen gemeinsamen Artikel gearbeitet, der immer noch Work in Progress ist, weil mit jemandem von der YesZone aus für Stanford zusammenzuarbeiten, ist schwierig, was die Terminkalender betrifft. Und da habe ich im Prinzip diese Forschung weiter vorangetrieben und war eine sehr schöne Zeit, zumal die Jesse sehr gute Kontakte auch zum FC Barcelona hat und dementsprechend da den Geschäftsführer beispielsweise mal eingeladen hatte, sie mit dem Stadionmanager, also was die da für ein System dahinter haben, glaubt man gar nicht. Mhm. Sehr spannende Einblicke gewonnen.
Das ist, also in die Versorgungsstrukturen des Stadions, also was muss man alles machen, damit die Menschen rein und rauskommen, Getränke,
nicht
Toiletten,
nicht nur das, sondern das ging eher darum, wie ist das Preissystem gestaltet und wie optimieren die das, um in Barcelona möglichst viel Geld mit den Tickets zu verdienen.
Und wie machen die das?
Ja, die haben ein großes Problem. Die meisten Karten, die die verkaufen, sind Dauertickets, fast 70%. Was zur Folge hat, dass die Tickets im Durchschnitt viel zu günstig sind. Ja, weil bei diesen Dauerkarten kriegen die einen Rabatt von ungefähr 60%, wenn man alle Spiele berechnet. Mhm. Und was der FC Barcelona jetzt macht, ist Tickets zurückkaufen von den Dauerkartenabonnenten pro einzelnes Spiel zu sehr attraktiven Preisen, sodass die Leute damit Geld verdienen können. Mhm. Die Dauerkartenbesitzer, die kaufen eine Dauerkarte und verkaufen wieder jedes einzelne Spiel zurück, verdienen dann damit noch Geld. Der FC Barcelona verdient trotzdem immer noch Geld, weil er dann im Prinzip die Tickets teurer verkaufen kann als an die Dauerkarteninhaber.
Also das klingt ja so für mich als Nicht-Ökonom, als wäre der Schwarzmarkt, den es sowieso gibt, dann sozusagen aufgekauft und formalisiert worden.
Ja, richtig, das kann man ganz gut so sagen.
Okay, naja. So, dann ist unter Kontrolle das Ganze. Ja. Sie haben im März 2014 habilitiert und auch genau im März 2014 hier Ihre Stelle angetreten. Ja. Das ging ja wirklich nahtlos, Schlag auf Schlag. Ja. Hatten Sie vorher schon mal von der Uni hier gehört, Ihre Fühler so ausgestreckt oder wie ist die Verbindung zur Uni Wittenherdecke gekommen?
Ja. Also man muss ja wissen, dass der offiziellen Berufung eine gewisse Zeit der Verhandlungen vorweg geht. Ja, und
die werden Sie ja wahrscheinlich frühzeitig begonnen haben, so wie Sie beim Studium promovieren, bei der Promotion habilitieren, haben Sie wahrscheinlich bei der Habilitation Berufungsverhandlungen geführt.
Ja, das ist ungefähr so richtig. Ja. Also wir hatten in 2013 schon, sind wir, glaube ich, im Oktober in die Verhandlung gestanden. Da stand fest, dass ich auf Platz 1 der sogenannten Berufungsliste bin. Und dann habe ich mit der Universität Wittenherdecke Verhandlungen aufgenommen. Ich habe mich interessanterweise hier beworben, da war ich gerade in Tokio auf einem Forschungsprojekt und habe dann aus Tokio die Bewerbung hier hingeschickt und war dann sehr froh, dass ich eingeladen wurde. Woher kenne ich die Universität Wittenherdecke? Ich muss dazu sagen, mein Vorgänger Pascal Nivries kam auch von der WAU. Insofern, da kannte ich schon die Universität Wittenherdecke ganz gut durch seine Erzählung.
WHU und UWH ist natürlich auch von den Buchstaben
her. Genau, die Buchstaben bleiben gleich, da muss man sich nur an die Reihenfolgeänderung gewöhnen, das war ganz praktisch. Ja, wie kam es dazu? Also ich bin ein großer Freund von privaten Universitäten, muss ich sagen. Mhm. Deswegen, ich war 7 Jahre an der WHU und ich finde, dass auch hier Wittenherdecke grundsätzlich private Universitäten einen sehr guten Gegenentwurf, der komplementär ist zu staatlichen Universitäten.
Können Sie das in ein oder zwei Sätzen erklären, warum?
Hier haben wir die Freiheit, uns in gewissem Maße Studierende und die Bedingungen, unter denen wir lehren, selber gestalten zu können. Das ist in staatlichen Universitäten nicht gegeben durch die staatliche Regulierung. Das heißt, meine Freiheiten, die ich habe, auch mal Experimente zu wagen mit den Studierenden, sind äußerst begrenzt. Allein schon aufgrund der schieren Größe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein Kollege, Theo Dortmund, hat mir jetzt erzählt, bei ihm im Bachelor in der Veranstaltung Kostenrechnung sitzen 1100 Studenten. Uff. So, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssen eine Klausur stellen und korrigieren von 1100 Leuten, da bleibt wenig Spielraum außer Multiple Choice, also zum Ankreuzen. Mhm. Ja. Bei mir sitzen hier in internen Unternehmensrechnung, heißt das, oder Kostenrechnung, so im Durchschnitt 20 Personen. Da kann ich natürlich ganz andere Fragen stellen. Mhm. Ja. Und das ist ein so ein Beispiel, was es mir ermöglicht, ganz anders zu arbeiten. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Gegenentwurf. Ja, staatliche Universitäten sind tolle Bildungseinrichtungen, vor allem in Deutschland, weil man hier nahezu umsonst studieren kann im Vergleich zum europäischen und internationalen Ausland. Mhm. Aber ich sag mal so, hätte ich die Wahl früher gehabt, mal jetzt abgesehen von Ingolstadt, wo es durch Zufall ein genaues Mittelding war, also kein Geld bezahlen und trotzdem super, super Studienbedingungen.
Das war bestimmt kein Zufall, das haben sie sich gesucht. Das glaube ich nicht, dass ihnen das in den Schoß gefallen ist.
Ja, mag sein. Mag sein. Aber es war da eine sehr gute Möglichkeit und die Alternativen jetzt zwischen 1100 Leuten mit Videoübertragung in den zweiten Raum oder ich investiere in meine Bildung und kann dafür den Professor ansprechen. Ich kenne viele meiner Studenten mit Namen. Ja, das sind so Vorteile, die wären mir wahrscheinlich das Geld auch wert gewesen, weil sich das im Nachhinein, glaube ich, immer rentieren wird.
Ja gut, Dankeschön. Gut, also Sie sind hier hingekommen, ja. Also aus Tokio beworben sozusagen, also ist alles ein bisschen ja, schwierig wahrscheinlich. Ne? Also auch von der, für die Uni so ein persönliches Bild zu bekommen, ist ja dann auch nicht so einfach.
Nee, ich habe mich über Gottes Willen, ich war dann zum ganz normalen Gespräch hier. Ja, ich war wieder hier. Das war bloß die Bewerbung weggeschickt, das war ein witziger Zufall, also quasi die Bewerbung fertig gemacht. Aber ich glaube, das spiegelt ganz gut das Berufsbild heutzutage wieder als Professor. Man ist schon relativ viel international unterwegs, was aber für mich einen großen Reiz auch mit ausmacht.
Ja, jetzt haben Sie vor einem Jahr hier in Lehrstuhl angetreten. Gab es einen Vor-Lehrstuhlinhaber oder ist der mit Ihnen geschaffen worden?
Nein, den gab es vorher schon. Den Lehrstuhl gibt es jetzt schon, glaube ich, insgesamt 13 Jahre. Also sehr, sehr lang für einen Stiftungslehrstuhl. Mhm. Die Frau Friederike Wall, eine Kollegin, die jetzt in Österreich tätig ist, wenn ich richtig informiert bin, hatte den sehr lange inne und danach kam, glaube ich, schon Herr Nevries. Und der war nur relativ kurz hier und ist dann nach Kassel gegangen. Und jetzt habe ich den Lehrstuhl seit einem Jahr inne. Also es gab eine Vorbesetzung, aber aufgrund der kurzen Verweildauer von Herrn Nevries nicht wirklich so viel Strukturen. Was aber auch den Vorteil hatte, dass ich alles so gestalten konnte, wie ich mir das vorgestellt habe und immer noch dabei bin. Mhm. Ja, das ist also gar nicht so schlecht.
Der Lehrstuhl wird beschrieben mit den Fachgebieten Controlling in unternehmergeführten Firmen, Verhaltensforschung und Change Management. Mhm, was davon ist denn sozusagen geerbt worden und was haben Sie geschaffen?
Nichts davon ist geerbt, das ist alles geschaffen.
Alles selbst geschaffen, ja. Okay. Warum fokussieren Sie auf unternehmergeführte Firmen?
Ich versuche damit im Prinzip nur Konzerne auszugrenzen, weil ich persönlich primär qualitativ forsche. Das heißt also mit Hilfe von Interviews, Observationen, solchen Ansätzen. Und dann Konzerne ein äußerst schwieriges Umfeld sind, weil aufgrund von politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen man wenig Dinge wirklich frei erforschen kann. Also das Stichwort Compliance, was man jetzt häufig liest.
Ja.
Also die Anforderungen zur Einhaltung von gesetzlichen Regelungen hat so eine Überhand genommen, dass ich sage, ja, es ist schon manchmal schwer genug, das Phänomen, was ich zu untersuchen versuche, wirklich zu untersuchen. Und da brauche ich nicht noch nachher, wenn ich es vielleicht geschafft habe, die Aussage, ja, tut mir leid, das geht politisch und aus Compliance-Gründen nicht, das können wir nicht veröffentlichen.
Okay.
Ja, das kann halt passieren. Und das Schöne bei unternehmergeführten Familien oder Familienunternehmen, wobei ich da nicht so speziell drauf eingehe, eher so Startups und Mittelständler, ist, dass die Komplexität in vielen Fällen hinreichend hoch genug ist, damit die Phänomene, die mich interessieren, auftreten. Mhm. Gleichzeitig die Komplexität aber nicht so hoch ist, dass ich es nachher nicht wirklich erforschen kann. Ja, also das ist so ein bisschen der Mittelweg, den ich da für mich rausgefunden habe. Und das sind halt spannende Untersuchungsobjekte. Und Konzerne sind natürlich auch toll und spannend, aber die politischen Rahmenbedingungen sind halt immer ein bisschen schwieriger.
Jetzt hatten wir ja eingangs schon kurz über Controlling gesprochen und Sie hatten da besonders auf Berichtswesen abgehoben.
Ne? Ja.
Wenn ich das aber jetzt so höre und was ich auch im Vorfeld so schon überlegt habe, ich glaube, Controlling ist doch mehr als nur Papierberge erstellen beziehungsweise irgendwo hinlegen und sagen, das ist jetzt mein Jahresbericht, mein Monatsbericht, was weiß ich. Ich denke, Controlling kann man doch auch irgendwie zwischen Menschen fassen, oder? Ja. Ist das weiter zu denken?
Ja, also es gibt verschiedene Ansätze zum Controlling und ich verfolge einen verhaltensorientierten Ansatz. Das heißt, ich versuche mit Controlling, man sagt zwar Unternehmen, Controlling und Unternehmenssteuerung, aber ich versuche ja nie sozusagen das Unternehmen als solches zu steuern, sondern immer die Menschen, die das Unternehmen darstellen und repräsentieren.
Oh, das ist aber ein interessanter Ansatz, sozusagen eine Zwischenstufe zu bedenken.
Ja, das ist richtig und man muss es vielleicht so erklären, es gibt in zwei grundsätzliche Ansätze, wenn man es ganz einfach strukturiert, in der Controlling-Forschung einen eher naturwissenschaftlichen Ansatz, der sagt, übertragen Techniken der Naturwissenschaft in die Geisteswissenschaft BWL. Das heißt, wir können gewisse Verhaltensmuster auf menschliche Wahrnehmung und chemische Prozesse, alles was mit Biologie zu tun hat, reduzieren und dadurch sind wir in der Lage, menschliches Verhalten zu messen und es gibt dann einen Messfehler, den können wir minimieren. Wenn wir den minimiert haben, sehen wir den wahren Zusammenhang zwischen Verhalten des Menschen und wie Unternehmen funktionieren. Beispiel, es gibt Kollegen, die arbeiten mit Eye-Trackern, also die Augenbewegung beobachten und schauen dann, wenn die einen Bericht lesen, wie sich ihr Auge bewegt und schließen von da aus zurück, dass gewisse Informationen mehr wahrgenommen werden als andere und deswegen kommt es vielleicht zu Fehlentscheidungen. Ja, weil ich mir eine Information länger angeguckt habe als die andere und das war nicht so, war vielleicht nicht so richtig relevant.
Mhm.
Und deswegen kommt es zu einer Fehlentscheidung. Ja. Das ist jetzt so diese Übertragung von naturwissenschaftlichen Methoden und Methodologien auf Geisteswissenschaft. Da gibt es einen anderen Ansatz, der geht eher in den sozialwissenschaftlichen Charakter, Weg und sagt, gut, die Organisationen oder Unternehmen lassen sich nicht nur durch die Handlung des Einzelnen erklären, sondern auch durch die Interaktion zwischen handelnden Akteuren. Und dass diese Interaktionen zwischen den Akteuren eigentlich das ausschlaggebende Kriterium sind, wodurch Unternehmen beeinflusst werden. Beispielsweise, wenn man ein Budget erstellt, also einen Kostenplan quasi, der kann ja vom Mitarbeiter A erstellt werden. Und dann wäre das jetzt naturwissenschaftlich gesehen, ja, der ist richtig abgeleitet nach den Rahmenbedingungen, die der so hat, ja, und aus der Vergangenheit widerspricht auch nichts. Das ist so die Wahrheit, ja, und dann würde ich jetzt sagen, gut, wenn den ja jetzt einreicht bei seinem Chef und der Chef hat aber vielleicht eine variable Vergütung, die davon abhängt und der muss mal 10% Kosten reduzieren, um die variable Vergütung zu bekommen, sagt er zu seinem Mitarbeiter, reduziert das mal um 12%, ja. So, wenn ich mir dann das Dokument angucke und ich glaube wieder, das ist die Wahrheit, würde ich sagen, ja, weiß ich jetzt nicht so ganz. Mhm. Ja, es ist ein Verhandlungsergebnis, was das Einverständnis von zwei agierenden Akteuren in Form eines Budgets widerspiegelt. Ja, das heißt also, sie versuchen gegenseitig die Wirklichkeit zu konstruieren und zu reflektieren mit Hilfe von Zahlen. Mhm. Klingt jetzt sehr, wie soll ich sagen, vielleicht realitätsfern. Ich kann Ihnen aber mal ein relativ praktisches Beispiel geben. Sie kennen vielleicht TripAdvisor, das ist eine Bewertungsplattform für Hotels, ja, oder Holiday Check, gleiches Prinzip, ja. Diese Unternehmen gaukeln uns vor, da es ja demokratisch ist, jeder, der das Hotel besucht hat, kann wählen, wie gut das Hotel ist, ja. Und mithilfe dieser Zahl wird uns eine gewisse Qualität gezeigt, ja, 4 von 5 Sternen, sage ich mal. Ja. So, jetzt ist die erste Frage, ist der Abstand zwischen Stern 1 und 2 und 2 und 3 und 4 und 5 gleich groß? Ja, also sozusagen äquidistant. Ja. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Aussagegehalt dieses Ratings schon mal relativ gering. Nächster Punkt ist, wenn man sich mal mit der Industrie beschäftigt, wird man sehen, dass diese Portale gerne auch nachher Werbeangebote an ihre Kunden, die Hotels, die dort gelistet sind, verkaufen. Und oh Wunder, wenn man das kauft, taucht man auf einmal weiter oben auf. Die Bewertung ändert sich jetzt nicht so, aber man taucht weiter oben auf. Mhm. Weil wie die Reihenfolge genau zustande kommt, das kommunizieren die nicht so richtig.
Mhm. Ja? Ähnlich wie Google wahrscheinlich auch.
Genau, also der Algorithmus ist nicht bekannt. Ja. Und dann jetzt sieht man unser Bild, ja, das ist das beste Hotel in Barcelona, ja? Ja. Weil der steht bei TripAdvisor ganz oben. Könnte man jetzt mal hinterfragen, ja, weil da einfach gewisse Strukturen dahinter stecken. Und das zeigt sich also, wir können als Menschen schon auf eine gewisse Art und Weise mit Hilfe von Zahlen, Berichten, Kennzahlen, Verhalten auch provozieren und Realitäten konstruieren. Und das ist eher so ein Ansatz, den ich verfolge, dass ich sage, Budgets und so weiter sind halt sozial konstruierte Mechanismen von Akteuren, die dazu da sind, um Verhalten und Organisationen zu steuern. Das, indem sie Menschen adressieren.
Mhm. Aber so die Idee, der Inhaber geht mal morgens durch die Werkshalle, klopft jedem auf die Schulter und sagt, na Hubert, wie ist es? Es wäre ja auch eine Form von Controlling. Das ist aber nicht das, ja, was Sie im Auge haben, oder?
Das ist eine Form, das ist direkte Weisung, könnte man sagen. Ja. Das funktioniert auch bei kleineren Firmen sehr gut. Controlling hat man dann trotzdem im Hintergrund ein bisschen, weil typischerweise kommen sie gerade hier in Deutschland um den Berichtswesen nicht ganz drumherum.
Nee, okay, ja, das braucht man ja.
Sie brauchen, wenn sie jetzt eine GmbH oder sowas haben, dann halt schon einen Jahresabschluss und dann brauchen sie zumindest das externe Rechnungswesen. Mhm. Ja, und dann haben sie schon ein bisschen was an Controlling meistens auch.
Na, ich komme drauf, weil ich vor 4 Wochen oder so lag ich mit Schnupfen zu Hause und habe mir der große Bellheim angeschaut. Ich weiß nicht, ob Sie den Film, ja, kennen, von diesem großen Kaufhauskette, die dann da niedergeht finanziell und der Alte kommt wieder und holt die Kohlen aus dem Feuer da, so, ja, die Kastanien aus dem Feuer und unter anderem auch dadurch, dass er einfach mal in die Abteilungen reingeht und einfach mal mit den Leuten vor Ort spricht.
Das
lustigerweise willst du mal verraten, weil im Kaufhaus wird dann eine spezielle Musik gespielt, wenn der Alte kommt, dann wissen alle Bescheid. Das ist eine hübsche Gegenreaktion durch den Mitarbeiter. Aber das ist natürlich dann auch, das wird sozusagen als die gute alte Schule, ja, wahrscheinlich, ja, auch so mit diesem hanseatischen Kaufmannsdenken. Also, ja, gibt es ja auch so eine alte Schule, diese, ja, Pfeffersäcke, die haben ja da so eine, irgendwie so eine Ethik. Ja. Hat das auch irgendwie mit Ethik zu tun?
So, gute Frage. Mit Ethik, also es hat zumindest was mit Unternehmenskultur zu tun. Ah, ja. Ja? Mhm. Also Unternehmenskultur ist immer ein Begriff, den ich versuche zu vermeiden, weil er extrem schwammig ist und meistens eigentlich nur ausdrückt, dass all das, was wir nicht mit Hilfe von klar geregelten und formalen Strukturen erklären können, halt ein bisschen Richtung Unternehmenskultur oder informellen Kontrollmechanismen wie beispielsweise soziale Kontrolle innerhalb von Gruppen. Also wenn wir zusammen eine Gruppenarbeit machen würden beispielsweise und wir beide, unsere beide Entlohnungen hängen von unserer gemeinsamen Leistung ab, dann würde ich schon ein bisschen darauf achten, ob sie mitmachen oder nicht. Ja? Und würde sie schon anhalten, vielleicht ihren Beitrag zur Gesamtleistung zu bringen. Das muss jetzt ja nicht unbedingt formalisiert sein. Also schönes Beispiel sind die Studenten. Wenn ich hier bei den Studierenden eine Gruppenarbeit vergebe, habe ich keine großartigen formalen Kontrollen, wie die zusammenarbeiten, sondern habe dann eher oder baue eher auf diese informalen Strukturen und sage, gut, sie müssen sich koordinieren, es gibt eine Gesamtnote. Wenn einer nicht dazu beiträgt, ist mir das egal, sie müssen das regeln. Das funktioniert meistens relativ effizient. Ja.
Also das sind dann 5 Leute und die bekommen eine Gruppennote,
ja,
ein Gut, und das bekommen alle gleich
genau,
Art und Weise.
Genau. Es sei denn,
mit
es stellt
gefangen,
sich
mit
raus,
gehangen,
genau, ja. Es sei denn, stellt sich raus, dass jetzt einer überhaupt nichts gemacht hat und die Gruppe entscheidet, das zu kommunizieren. Hatte ich persönlich noch nie den Fall, aber könnte rein theoretisch sein. Ja. Und das hat dann ein bisschen was mit Kultur auch zu tun. So ähnlich kann man das im Unternehmen etablieren.
Das sind ja natürlich ganz, ganz spannende, da komme ich so ein bisschen weg von dem, was ich ursprünglich gedacht habe. Aber ich habe vor Jahren mal erzählt bekommen, als hier Opel noch in Bochum kräftig prosperierte, dass da auch, die wurden ja irgendwann mal auf Gruppenarbeit umgestellt, von einer Fließbandarbeit auf Gruppenarbeit. Und dass innerhalb dieser Gruppen durchaus auch mal Leute einen schlechten Tag hatten, die sich einfach nur zurückgezogen haben und die anderen haben für die mitgearbeitet und haben den sozusagen mit durchgezogen, aus Solidarität oder keine Ahnung warum. Da könnte man ja jetzt auch aus einer rein ökonomischen Perspektive sagen, hey, da ist die Arbeitskraft verloren gegangen, das geht so nicht, den schmeißen wir raus. Oder aber man sagt, das stärkt die Gruppe. Ja. Das sind ja wahrscheinlich dann so organisationspsychologische Fragen, die Sie nicht unbedingt berühren würden, oder?
Ja, also das würde jetzt meinen Kompetenz- und Interessenbereich überschreiten, muss ich klar sagen. Also natürlich weiß man, dass Kollegen das machen, zum Beispiel auch bei VW, da gibt es Erkenntnisse und eine eigene Studienbau VW, die analysiert haben, bei bestimmten Tätigkeiten, gerade wenn es um Verpackung oder Sortierung geht, wurde getestet beispielsweise, ob reine Frauenteams oder reine Männerteams besser arbeiten, weil das eine sehr monotone und auch trotzdem sehr anstrengende Tätigkeit ist. Herauskam, dass Frauen grundsätzlich besser arbeiten, aber die Gruppe nicht ganz aus Frauen bestehen darf, sondern mindestens ein Mann dabei sein muss.
Aha.
Kann man natürlich viele, viele Vorurteile mal zitieren, was ich mir aus politischer Korrektheit jetzt mal an dieser Stelle öffentlich spare. aber es war sehr interessant zu sehen. Also ein Mann und ganz viele Frauen und dann waren die definitiv besser als die reine Männergruppe oder eine Frau mit ganz vielen Männern. Das hat so nicht funktioniert. Und das hat schon was mit Organisationspsychologie zu tun oder gerade die Übernahme von zusätzlicher Arbeit. Das kann ja sein, wenn man in der Gruppe entlohnt worden ist, dass man sagt, gut, das kann mir auch immer mal passieren. Aber wenn die anderen übernehmen, kriege ich zumindest meine variable Vergütung, also meinen Bonus am Ende des Monats, was jetzt ja gerade für typischerweise so Schichtarbeiter bei VW nicht ganz uninteressant ist. Und ähnlich wie bei Maschinen planen sie ja normalerweise auch nicht auf eine Kapazitätsgrenze von 100%, ja, weil der Verschleiß ähnlich wie bei Maschinen auch bei Menschen recht hoch ist. Also plant man schon einen gewissen Puffer mit ein. Und den kann man natürlich noch entsprechend durch zum Beispiel eine Besetzung von einer Person mehr mit integrieren.
Ja. Ja, ich komme drauf, weil eines dieser Fachgebiete, wie ich ja ursprünglich auch sagte, ist eben die Verhaltensforschung.
Ja.
Und um das ein bisschen zu beschreiben, haben Sie in Ihrer Selbstdarstellung auf Ihrer Webseite stehen, dass Sie das labile Gleichgewicht interessiert zwischen einerseits dem effizienten Arbeiten und guten Entscheidungen, die ein Leitender, eine Leitende zu treffen hat, und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, oder soll die Möglichkeit existieren, flexibel auf neue Anforderungen eingehen zu können. Also dieser Spagat, den Sie da sehen. Wie kann man damit umgehen? Oder wie kann man den erstmal fassen? Wie fassen Sie den?
Ich versuche den Ansatz zu verfolgen, dass es halt einerseits formale Strukturen gibt, als auch informale oder informal, ja, also nicht formale Strukturen, und dass die in einem bestimmten Gleichgewicht der Organisation vorherrschen. Also es gibt hier an der Universität Wittenherdecke als Beispiel ja eine Kostenrechnung und wir haben einzelne Budgets hier mit Kostenstellen. Das ist ja ein sehr formaler, offizieller Informationsfluss.
Mhm.
Ja. Daneben gibt es ja aber durchaus noch, ich sag mal, den Büro- und Flurfunk, ja, wo dann auch inoffizielle Sachen kommuniziert werden, die durchaus relevant sind, auch für die Steuerung. Ja. Also manches schlägt sich vielleicht noch nicht in den Kosten nieder bei meinem Lehrstuhl, aber jetzt der Dekan oder Herr Bridat oder der Geschäftsführer Weingärtner wissen schon, ja, der Strauß plant nächstes Jahr das und das noch zu machen, das wird sich in den Kosten sicherlich widerspiegeln. Ist aber noch nicht offiziell, ja, aber die wissen schon, weil ich ihnen davon erzählt habe. Oder der Flurfunk hat es weitergetragen. Ja. So, und diese Kombination aus beiden muss man pro Unternehmen schauen, wie man das kalibriert, um das in so eine gewisse Balance zu kriegen, weil Wie immer im Leben, alles zu extrem oder alles nur im Maßen funktioniert ganz gut. Ja? Mhm. Also nur formale Strukturen, die keinerlei Freiraum mehr ermöglichen für Kreativität und für informale Strukturen, wird wahrscheinlich schwierig durchzuhalten zu sein. Mhm. Gleichzeitig auch nur informale Strukturen, wie am Anfang mit den Startups als Beispiel, wenn es zu groß wird, dann wird das auch schwierig, ja? Weil der Tag nur 24 Stunden hat. Wenn ich mit jedem meiner Mitarbeiter bei 500 Mitarbeitern reden will, werden das ziemlich kurze Gespräche. Ja. So, und dieses Wechselspiel, diese Balance ist das, was mich interessiert. Und wo untersuche ich das? Beispielsweise in Situationen, wo es besonders auf Kreativität ankommt. Ich hatte in einem Projekt mit einem Mittelständler, war das wieder, in der Sanitärbranche mir den Neuproduktentwicklungsprozess angeschaut. Die hatten da einen sehr, ja, wie soll man sagen, mangelhaften Prozess, weil ein, zwei Projekte überhaupt nicht funktioniert haben von den neuen Produkten, viel zu teuer worden, Kosten überschritten worden sind, was ein erheblicher finanzieller Verlust war, und die haben ihn neu strukturiert. Aber das auf eine Art und Weise, sodass alle Beteiligten auch bei diesem Steuerungsentwicklungsprozess dabei waren, damit zufrieden waren, ihn angewandt haben, was ja wesentlich ist für solche Sachen, und dann trotzdem noch kreativ tätig waren, ja, in den strukturell gesetzten Grenzen, was in Summe zu einer effizienteren Kreativität sozusagen geführt hat. Mhm. Und damit waren die sehr erfolgreich. Das ist ja ein Beispiel für diesen Spannungsbogen zwischen Struktur und, wie soll man sagen, Nichtstruktur. Mhm.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein dritter Punkt, den Sie noch genannt hatten, ist das Change Management. Ja. Also jede Firma wird irgendwann mal sich verändern. Also wenn es nur, da kommt eine neue Abteilung dazu, oder wie hier an der Uni, wir haben mal aus den dezentralen Prüfungssekretariaten, sollte mal ein zentrales Prüfungssekretariat entstehen. Das war so sozusagen der formale Grundgedanke, hat sich aber dann einfach nicht leben lassen. Und es ist, glaube ich, im Moment wieder in die Dezentrale, also war so eine Hin- und Herbewegung. Ja. Oder es wird ein neues Computersystem eingeführt, wie wir das ja auch erleben, zur zentralen Verwaltung von Lehrangeboten. Also ein Unternehmen ändert sich ständig. Ja. Und das ist ja das, was man Change Management nennt. Oder steckt da noch mehr dahinter, als ich mir das jetzt so vorstelle?
Und das trifft es eigentlich ganz gut. Okay. Also permanente Veränderungen. Wie ich vorhin sagte, das Unternehmen basiert ja auf der Interaktion von den verschiedenen Akteuren innerhalb des Unternehmens, ja, von den Menschen, die das Ganze machen, ja, das Unternehmen betreiben, für das Unternehmen arbeiten. Und da diese Interaktion sich ja auch, man kennt sich länger, vertraut sich beispielsweise mehr, ja, vieles wird nicht mehr explizit gesagt, sondern implizit angenommen. Dadurch verändert sich die Zusammenarbeit ja auch permanent. Mhm. Ja. Sie haben eine gewisse Fluktuation bei Mitarbeitern, das heißt, es geht Wissen verloren, die müssen sich erstmal neues Wissen wieder aneignen, was vorher in der Organisation drin war. All das sind Beispiele, warum ein Unternehmen sich eigentlich permanent verändert. Jetzt ist die Frage natürlich nur erstens, wie kann man manchmal Veränderungen bewusst anstoßen, ja, dass sich tatsächlich was ändert? Das ist ja gar nicht so einfach häufig.
Nee.
Und zweitens, das weiß man hier, glaube ich, in Witten auch ganz gut.
Ja, glaube schon.
Und zweitens, wenn ich dann mal auch eine Veränderung angestoßen habe, wie bekomme ich denn wieder in einen stabilen Zustand? Weil typischerweise Veränderungen ja auch mit, ich mache was neu zum ersten Mal, ich muss mich ausprobieren, geht mit Effizienzverlusten einher. Das heißt, ich bin nicht so gut. Wenn ich Dinge ganz, ganz häufig wiederhole und oft mache, werde ich ja immer effizienter, immer schneller,
ja,
mache weniger Fehler und so weiter. Und da muss man dieses Spannungsverhältnis versuchen zu lösen. Und das schaue ich mir halt sehr gerne an, aus verschiedenen theoretischen Perspektiven, aber primär aus der sogenannten organisationalen Routinenperspektive, wo es darum geht, wie kann man Routinen in Unternehmen verändern, bewusst verändern, warum verändern die sich manchmal unbewusst und wie schaffe ich es denn eigentlich auch manchmal Dinge stabil zu halten? Darum geht es im Großen und Ganzen. Aber das wird halt immer alles dadurch bedingt von meiner grundsätzlichen Sichtweise auf die Dinge, nämlich dass Menschen quasi interagieren und die soziale Interaktion das Unternehmen darstellt.
Da bauen Sie mir gerade eine Brücke. Ich habe nämlich mal mir überlegt, ich habe mit dem Professor Arnold mal gesprochen über seine Lehrtätigkeit und er ist ja Anatom und arbeitet bei der Zahnklinik und er sagt, also er macht immer die erste Stunde mit den neuen Studierenden, damit er ihnen sozusagen ein Motto, ein Motiv mit auf den Weg geben kann. Sagt dann, es geht hier nicht um Zahnmedizin, es geht hier um Menschen. Und da ich weiß, dass sie auch im Bachelor-Studiengang eingesetzt sind, das heißt, wir kommen auch mit den jungen neuen Studierenden in Kontakt. Was geben Sie denen in der ersten Stunde so mit auf den Weg?
Diese Perspektive, also dass ich eine andere Perspektive habe und das Controlling, obwohl es um Zahlen geht, eigentlich nur sich damit beschäftigt, wie ich das Verhalten von Menschen steuere. und das jetzt positiv verstanden. Also ich will nicht manipulieren, sondern einfach nur steuern. Das kann ja auch manchmal Hilfe zur Selbsthilfe sein. Ich gebe gewisse Grenzen vor, in denen der Mitarbeiter sich bewegen darf. Denn innerhalb dieser Grenzen darf er sich frei austoben, solange er in den Grenzen bleibt. Ja, das kann ja zum Beispiel auch sehr positiv auf die Stimmung und auf die Motivation wirken.
Aber die Grenzen sind dann auch klar definiert.
Ja, oder wenn er sie überschreiten will, muss er begründen, warum. Und das kann ja auch sinnvoll sein.
Wir haben heute Mittag noch über das Management bei Nackenschlag gesprochen. wo man nur dann merkt, dass man eine Grenze überschritten hat, wenn man plötzlich einen Schlag in den Nacken bekommt. Ja, ja. Und das ist, was ich als unfair empfinde, weil ich nicht die Möglichkeit habe zu sagen, ich nähere mich an diese kritische Grenze an. Ich hatte das Beispiel, ich fahre mit dem Auto, 70 km/h ist vorgeschrieben und ich überlege mir, 80 kann ich mir erlauben, wenn ich geblitzt werde, kostet so viel. 90 würde ich mir vielleicht verkneifen, 100 auf keinen Fall. Also ich kann auch mit dieser Grenzüberschreitung irgendwie umgehen. Das weiß ich aber, das kann ich nur, wenn ich eine Grenze kenne.
Ja.
Und nicht einfach irgendwie frei laufen lassen und bekomme dann nur die Rückmeldung, da hast du dich jetzt falsch verhalten.
Richtig, also man muss da natürlich schon sagen, also nicht nur schwarz-weiß, sondern ein bisschen Grauzone sollte es auch geben. Ja, und ich würde den Nackenschlag vielleicht meinen Studierenden nicht mitgeben im ersten Semester. Den würde ich mir dann sparen. Nein, aber ich glaube, sie sollten dort lernen, dass obwohl wir in Betriebswirtschaftslehre viel mit Zahlen zu tun haben, es trotzdem auf die Interaktion von Menschen und die Beeinflussung von Menschen ankommt. Und was ich Ihnen immer noch versuche mitzugeben und den Wittener Geist so ein bisschen mit zu transportieren, auch im Rahmen des Controllings, dass man durchaus angesehene Theorien mal kritisch hinterfragen darf. Und das sollte man möglichst vom ersten Semester an, wenn man ein bisschen Fachwissen aufgebaut hat, durchaus mal machen.
Wie ist Ihnen der Wittener Geist begegnet? Sie sprechen davon, wo haben Sie ihn zum ersten Mal wahrgenommen oder wie haben Sie ihn wahrgenommen?
In den Veranstaltungen, muss ich sagen, wenn so erste Rückfragen kamen, so, ja, warum macht man das denn so? Und das war zu einer absoluten Grundlage, wo ich dachte, wie kann man diese Frage überhaupt stellen?
Ist eben so.
Ja, genau. Diese Antwort sollte eben nicht kommen.
Ja, genau.
Und dann, das hat mich dazu selber gezwungen, nochmal gewisse Grundlagen zu hinterfragen, auch mit der historischen Entwicklung, mich bei bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Und Punkt 1, ich habe persönlich nochmal sehr viel gelernt. Das fand ich auch super. Und Punkt 2, es war ein spannender Diskurs nachher, weil man diese erfrischende, wie soll ich sagen, sehr naiv, klingt immer so negativ, aber diese unvoreingenommene Sichtweise auf die Dinge, durch die gerade die Bachelorstudierenden nochmal bekommt, und das finde ich persönlich sehr bereichernd für die eigene Arbeit und für die Interaktion mit den Studierenden, weil, obwohl ich vorhin gesagt habe, Forschung macht viel von meiner Arbeitszeit aus, ich persönlich ziehe sehr viel Kraft und Motivation aus der Interaktion mit den Studierenden, weil ich bin sehr glücklich, wenn ich sehe, ein paar Leute konnte ich erreichen und das sogar mit Kostenrechnung. Ja. Das ist zwar eine Herausforderung, aber umso mehr Spaß macht es, wenn es dann klappt.
Ja, wir kommen langsam zum Ende und ich habe noch eine Frage. Sie haben im Mai des letzten Jahres einen Vortrag gehalten, der hieß Der Aufstieg und Fall des Controllers.
Ja.
Aufstieg haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut beschrieben. Warum und wieso? Warum sprechen Sie vom Fall des Controllers?
Das war in Bezug auf ein spezielles Unternehmen, eine Fallstudie, die ich dort durchgeführt habe. Das Controlling, verstanden als Rationalitätssicherung der Führung, das heißt das jetzt.
Es gibt Rationalitätssicherung der Führung, ja. Das muss man aber auch meditieren, glaube ich.
Passt ja ganz gut zu Witten.
Ja.
Ja, also hier der Punkt ist, was ist die Idee? Man sagt, Menschen haben Wollens- und Könnensdefizite. Also einmal, das Ziel der Universität muss nicht unbedingt mein Ziel sein, ich habe eigene Ziele, dann verhalte ich mich nicht so, wie das im Sinne der Gesamtorganisation da gut wäre. Da sind Wollensdefizite, Könnensdefizite. Man interpretiert Dinge einfach aus Versehen falsch, ohne dass es absichtlich ist. Ja, ich möchte eigentlich die richtige Leistung erbringen, kann es aber nicht. So, und diese Rationalitätssicherung der Führung kann man dann durch bestimmte Maßnahmen, die der Controller normalerweise durchführt, versuchen zu reduzieren bei den Managern, dass die immer möglichst die richtigen Entscheidungen treffen, rationale Entscheidungen, nicht nur intuitiv aus dem Bauch heraus oder Eigeninteresse verfolgend. Und in diesem speziellen Unternehmen war es dann so, war das Controlling so erfolgreich und der Controller, dass diese Rationalitätssicherung, zum Beispiel das Hinterfragen von gewissen Annahmen bei Investitionsanträgen, also sollen wir diese Maschine kaufen, ja oder nein, ja. Dann kamen so Fragen wie, wie viel Rendite erwarten wir uns von der Maschine, wie lange wird die im Unternehmen, oder dem Unternehmen zur Verfügung stehen und so weiter. Diese Anfragen wurden in Computersysteme übertragen, ja. Und andererseits haben auch andere funktionale Bereiche, so wie der Vertrieb oder das Marketing, angefangen, diese Rolle zu übernehmen vom Controller. Also immer kritisch nachzufragen, die Rationalität der Manager zu sichern. Sodass quasi der Controller, weil er so erfolgreich war, sich selber überflüssig gemacht hat. Ja? Er wurde einmal ins System übertragen und andere Konkurrenten haben das mit übernommen. Deshalb ist der Controller dann so ein bisschen zurückgesprungen sozusagen zum Erbsenzähler, weil das war nämlich nochmal noch der vorangehende Titel, Swinging Between the Bean Counter and the Business Partner. Ja? Also schwingen zwischen Erbsenzähler und dem richtigen Businesspartner für den Manager.
Ja, da muss man natürlich ganz genau hingucken. Habe ich nicht gemacht. Sie haben ja geschrieben, den Vortrag heißt der Aufstieg und Fall des Controllers und nicht des Controllings.
Ja, der Controller.
Das war jetzt, das hatte ich sozusagen im Kopf. Geht jetzt das Controlling als Ganzes sozusagen zurück?
Nein.
Also das wäre Wunschdenken. Sozusagen.
Nein, Controlling müssen ja nicht nur mal Controller machen, sondern kann ja auch der Manager machen.
Das ja, so wie Sie gerade sagen, Rechnungswesen. Also wenn Leute einfach mit einem kritischen, das würde ja der Founder, der Gründer wahrscheinlich auch machen,
ja.
Immer überlegen, was steht mir zur Verfügung, was kann ich ausgeben und was ist jetzt hier irgendwie nice to have, aber das Verzichten, das machen wir mal, wenn wir ja, ein dickeres Konto haben. Oder
ja,
so.
Schön wäre, wenn immer alle das täten, aber sie haben grundsätzlich recht, ja, das sollte der Gründer auch machen.
Es ist ja im Prinzip ähnlich der eigenen Geldbörse, also
ja.
Meistens jedenfalls. Ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, die da an der Stelle anders agieren. Haben Sie ich habe gerade die letzte Frage, aber mir fällt das gerade so ein, weil es mit dem Startup, ich finde das so spannend, weil wir hier an der Uni natürlich auch große Veränderungsprozesse erleben und ich stelle mir halt auch immer vor, wenn ich an gewissen Stellen merke, da fehlt es an Strukturregelung oder da wird Management mit Nackenschlag gemacht oder was auch immer, dass ich mir dann vorstelle, ja, das kommt aber auch aus einer gewissen Tradition und einer Erfahrung heraus und man ist immer im Grunde noch nicht so weit. Also man denkt oft noch, man wäre die kleine, unbeugsame gallische Gemeinde, die sich keinen Regeln unterwerfen muss. Aber eigentlich bräuchte man sie dringend. Und das ist immer so ein bisschen meine Erklärung dann. Und dann bin ich auch wieder ruhig und dann, ja, komm, kommt noch. Ich meine, wir haben vor, von 1000 Studenten auf 2000 aufzustocken, Neubauten zu machen, neue Institute und Departments werden gegründet. Also es boomt ja im Moment. Und ich fürchte, wenn man da nicht sehr gut mit Management aufpasst, dann kann einem das auch aus dem Ruder laufen.
Absolut,
haben Sie ein paar Tipps für die Geschäftsführung?
Oh, wir sind ja in ständigem Diskurs, also auch mit den Professoren. Das ist ja gar nicht so schlecht, dass manchmal nachgefragt wird von den Leuten, die sich hier damit beschäftigen, was sie dazu meinen. Das findet ja durchaus statt. Ja.
Das ist gut.
Ja, das ist sehr gut. Und wir haben da auch schon überlegt, wie man die Grundidee von Witten weitererhalten kann, selbst wenn man wächst. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also Ihre Sorge ist durchaus begründet, aber wir adressieren das durchaus schon, indem wir halt uns unterhalten und auch speziell darauf Wert legen, wenn das mit dem Wachstum so weitergeht. Ich habe da schon an der einen oder anderen Stelle meine Tipps eingebracht. Und die Erfahrung beruht ja nicht nur auf Startups, sondern an meiner vorherigen Arbeitsstätte an der WU hatten wir genau das gleiche Wachstum. Also die haben die Studentenzahlen verdreifacht während meiner Zeit, wo ich da war, von 60 auf über 180 Studierende pro Jahrgang. Und das hatte so die ein oder andere interessante Herausforderung mit sich gebracht, die man am Anfang gar nicht so berücksichtigt hätte. Da versuchte ich das hier mit einzubringen. Wobei man immer gucken muss, die WAU war eine reine Business School und hier ist das eine Universität und das ist ein elementarer Unterschied. Beides wunderbare Institutionen, aber nur ganz unterschiedlich. Und ich genieße es, hier zu sein und versuche da meine Erfahrung mit zu integrieren.
Haben Sie denn, wenn das jetzt vielleicht ein Start-up-Gründer hört, also ganz viele sind ja so in der New Economy-Bewegung, also Programmentwickler, Dienstleister, IT-Dienstleister oder so, da tummelt sich ja noch immer ziemlich viel. Neuerdings auch so Medienberatung, Agenturen, die den YouTube oder Facebook-Auftritt pflegen oder so. Ja. Also da entstehen ja auch ganz neue Berufsfelder, die man vor 10 Jahren nicht kannte. Wenn ich meiner Mutter davon erzählen würde, die wüsste gar nicht, was macht der, was macht die? Ja, also da ist ja immer noch viel Bewegung und Dynamik drin. Was haben Sie so ein, zwei Tipps für einen Start-up-Gründer, was der vielleicht so als goldene Regel beachten sollte?
Die Frage wird mir relativ häufig gestellt, interessanterweise.
Ich dachte, das wäre jetzt originell. Naja, gut, zum Schluss nochmal so ein Ladenhüter hier.
Nein, das gar nicht, weil ich glaube, man kann es nicht oft genug wiederholen. Also mein Tipp Nummer 1 ist, nicht unterkriegen lassen, nicht zu lange an der Idee, an der ursprünglichen Idee hängen.
Also, das habe ich schon mal gehört.
Loslassen können, aus verschiedenen Gründen. Aber die Idee, ich habe mal gehört von einem Risikokapitalgeber, wir investieren lieber in ein sehr gutes Team mit einer mittelmäßigen Idee, anstatt in eine mittelmäßige Idee.
Mit einem sehr guten Team. Ja,
genau. So, und
Moment, ich investiere lieber in
eine mittelmäßige Idee mit einem sehr guten Team, anstatt eine sehr gute Idee mit einem mittelmäßigen Team.
Das ist einfach sogar falsch, ne? Weil das gute Team ist ja glaube ich, das was
Team
man haben
will. Das gute Team ist anscheinend,
genau. So.
Und die sind auch dann in der Lage zu erkennen, okay, wir hatten eine Idee, die kommt jetzt am Markt nicht so an, wir müssen uns verändern. Oder die Idee anpassen. Der zweite Punkt ist als Startup, ich würde nie zu schnell, zu viel, jetzt komme ich zurück zu meinem Anfangsaspekt, Strukturen und Kosten versuchen zu generieren. Das heißt also, nicht gleich die größten Räume mieten, nicht gleich den größten Server mir in den Keller stellen, nicht gleich die Firmenwagenflotte bestellen. Ja, und vielleicht nicht gleich mein Gehalt von 100.000 Euro ansetzen. Also ich würde immer versuchen, möglichst schlank anzufangen, also im Englischen lean, ja. Möglichst flexible, variable Prozesse, bis ich wirklich mein Geschäftsmodell gefunden habe. Wenn das Geschäftsmodell da ist und wirklich funktioniert, dann kann ich anfangen, Strukturen aufzubauen, die skalieren. Bis dahin soll ich möglichst schlank sein. Ja, das heißt also auch wenig Mitarbeiter fest einstellen, nicht zu viel in Dokumentation und so weiter investieren, nur das, was nötig ist, ein bisschen Steuerberater, ja, das reicht dann auch.
Aha.
Also wirklich da schlank anfangen und dann, wenn man das Geschäftsmodell einmal gefunden hat, dann Gas geben.
Aber wann ist dieser Punkt, wann weiß ich...
Wenn Sie Geld verdienen, ist ganz einfach.
Wann weiß ich, dass ich das Wursteln aufgeben kann, ja, und in Strukturen übergehen muss?
Also ich gehöre immer noch zu den Leuten, die sagen, ein Startup sollte schon zeigen, dass es Geld verdienen kann. Also ein gewisser Geldstrom sollte in das Unternehmen reinfließen, Cashflow, ja, Cash-Inflow. Ja gut, oder sie kriegen halt von Facebook eine Milliarden Übernahmeangebot, dann würde ich sagen, hat das Geschäftsmodell auch funktioniert.
Okay,
ja,
ja klar, das ist ein Signal, das weiß ich.
Ja, wenn man mit Instagram mit 35 Mitarbeitern eine Milliarde Bewertung kriegt, dann hat man schon mal richtig gemacht. Aber
wie bewerten Sie das aus ökonomischer Perspektive?
Ich kann das manchmal ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie die rechnen. Ich kann höchstens verstehen bei Facebook, dass das ein anderes soziales Netzwerk war, was ein potenzieller Konkurrent war und den haben sie aufgekauft. Gegenwert sind nur die Kundendaten und das Netzwerk als solches, ob das eine Milliarde wert ist, kann ich ihm persönlich nicht sagen. Also ich finde das völlig übertrieben, aber wer weiß, vielleicht ist das nur meine provinzielle Sicht auf die große Welt.
Ich als kleiner Verbraucher sehe darin eine völlige Entwertung von Geld.
Ja.
Also weil da wird ja... Eine Milliarde, das sind 1.000 Millionen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wird für eine quasi Idee, man kauft sich Konkurrenz vom Markt, ne, sozusagen.
Und das Netzwerk, was dahinter steckt, das ist ja einmal aufgebaut, so ähnlich wie andere Firmen jetzt WhatsApp oder so. Ja, ich meine, die haben ja kostenlos angefangen, hatten jetzt irgendwie so roundabout 500 Millionen Nutzer und sagen, jetzt wir verlangen von jedem von euch 1 Euro oder 1 Dollar. Das ist ja nicht viel, aber mal 500 Millionen ist das, was ich mal auch im Jahr mir durchaus vorstellen könnte. Also man hat halt eine gewisse Marktmacht erreicht und dann kann man die nutzen, um Preise zu diktieren. Das hat WhatsApp ganz geschickt gemacht beispielsweise.
Ja,
aber da muss man erstmal hinkommen.
Ja, erstmal den Bedarf schaffen. Ja, ja, genau.
Ja.
Ich habe mich ja lange davon ferngehalten, bis jetzt mein Verein meinte, er müsste die Vereinskommunikation, die schnelle Vereinskommunikation über WhatsApp machen. Also mein Chor ist kein Verein. Und das musste ich mir natürlich auch da anmelden. Zack, zack, zack.
An manchen Dingen kommt man leider nicht vorbei.
Nein, der soziale Druck ist da. Mhm. Professor Erik Strauß, wir sind wieder angekommen am Eingang unserer Universität. Ich weiß nicht, wie viele Runden haben wir geschafft? 4?
Ich glaube 5 sogar.
5? Mhm. Meine Güte, was sind Sie schnell.
Wir waren schneller als der Herr Ehlers zumindest. Ja.
Aber der war auch dicker angezogen.
Ja. War auch kälter noch.
Gut. Ja, wir sind nicht kälter. Wir haben einen schönen Eindruck bekommen von Ihnen, Ihrer Arbeit, Ihrer Herkunft und den Ideen, die Sie haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich denke auch im Namen unserer Zuhörer. Und ich freue mich, dass wir hier diese wunderbare, sonnige Vorfrühling vor Frühling oder Frühling schon?
Frühling würde ich sagen.
Ja, ist schon. Dazu nutzen konnten. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Und weiterhin so viel Freude. Sie strahlen mich hier an. Das ist sehr, sehr ansteckend. Das darf ich auch gleich mal per Bild festhalten.
Dürfen Sie. Ja? Es macht Spaß, hier zu sein. Also ich sage selber immer, mein Beruf ist auch für mich persönlich ein bisschen Berufung. Sonst könnte ich den nicht so gerne machen, wie ich das tue. Und ich glaube, das merken die Studierenden auch und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wenn man Spaß dran hat, dann hat man den richtigen Beruf gewählt. Und das ist bei mir zumindest, fühle ich mich so der Fall. Insofern strahle ich gerne.
Schön, das ist wunderbar.
Ja.
Also nochmal vielen Dank. Danke auch Ihnen. Den Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.